Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder wie jeden Mittwoch unterwegs im Strafrecht. Wir befinden uns nochmal für alle, die vielleicht ein paar Folgen davor gehört haben und nicht genau wissen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns inzwischen im sehr spannenden Mord, das heißt Paragraph 211 StGB, und sind inzwischen bei der Habgier angekommen, also bei dem Mordmerkmal der Habgier. Wir haben gesagt, das ist ein subjektives Merkmal, das prüfen wir also im subjektiven Tatbestand. Und haben in der letzten Folge uns so einen Überblick verschafft, also für alle diejenigen, die nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen haben wollen, vielleicht den Sinn und Zweck des Mordmerkmals der Habgier nochmal wiederholen wollen, können gerne in die Folge da reinhören. Heute werden wir uns eigentlich das einzig große relevante Thema im Rahmen der Habgier anschauen, wo es mal problematisch werden kann. Und zwar ist das, wenn es um ein Motivbündel geht, ne? Das hatten wir letzte Woche schon kurz angesprochen. Wir hatten kurz gesagt, ja, wo kann das mal ein Problem werden? Aber heute schauen wir uns erstmal an, ja, was ist das überhaupt genau, ein Motivbündel? Wann liegt sowas vor? Warum ist das wichtig, dass wir uns das auch nochmal anschauen, dass ich das ja insbesondere dann auch für Studierende und Referendarinnen auch nochmal erkläre? Weil auch im Referendariat muss man das immer wiederholen. Und sind wir ehrlich, wir haben nach dem ersten Examen das alles nicht mehr wiederholt, am Ende noch den Schwerpunkt gemacht und haben das alles nicht mehr richtig auf dem Schirm. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Basics immer wieder wiederholen. Mache ich jetzt genauso für die mündliche Prüfung im zweiten Examen, muss ich auch wieder alle Basics wiederholen. Das heißt, immer dranbleiben, und deswegen ist auch für Fortgeschrittene diese Folge natürlich auch genauso wichtig. So, worüber sprechen wir jetzt heute? Wir sprechen jetzt über das Motivbündel beim Mordmerkmal der Habgier. Ja, wie das Wort schon sagt, ist das ein Bündel von mehreren Motiven. Also der Täter tötet aus verschiedenen Gründen. Wir haben selten einen Fall, insbesondere in der Praxis, wo nur ein Motiv irgendwie Grundlage einer Tötung ist. Es spielen immer viele Dinge eine Rolle, und die muss man auch, das ist jetzt unsere Aufgabe dann in der Klausur, natürlich auch ordentlich rausarbeiten. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, also der Täter kann aus verschiedenen Gründen töten, und wir müssen jetzt aus dem Sachverhalt rausklamüsern, welche Gründe es denn hier gibt, und gucken, ob die unter die Mordmerkmale zu fassen sind. Und Beispiel wäre, wenn jemand tötet, der Enkel tötet seinen Opa, aus einem Grund. Einmal hat er sich gedacht, ah, ich bin pleite, ich will irgendwie an das Erbe rankommen. Ich weiß, ich bin irgendwie im Testament begünstigt, zack, hole ich mir doch einfach mal das Erbe, indem ich den Opa töte. So, dann ist aber auch noch so, dass er irgendwie den Opa schon seit der Kindheit irgendwie gehasst hat. Er hat ihn irgendwie nicht gemocht, er hat ihn schlecht behandelt aus irgendeinem Grund. Und da könnte also Rache, Hass auch noch ein Motiv sein. Und vielleicht macht sich der Opa auch noch an die aktuelle Freundin des Enkels ran. Und da spielt dann auch die Eifersucht eine Rolle. Also es ist natürlich ein konstruierter Fall, und das kann natürlich immer mal vorkommen, dass es verschiedene Motive gibt. Also haben wir jetzt ein sogenanntes Motivbündel. Wir haben jetzt drei Motive. Einmal das Motiv Geldgier, einmal Rache, Hass und die Eifersucht. Warum habe ich das jetzt so genau aufgedröselt? Man kann ja vielleicht direkt auf die Geldgier springen und die anderen so ein bisschen außer Betracht lassen. Das ist aber nicht gut, denn, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, bedarf es jetzt von uns in der Klausur einer Gesamtwürdigung. Wir müssen jetzt anhand einer Gesamtwürdigung gucken, welches Motiv ist jetzt hier bewusstseinsdominant. Woher dieser Begriff kommt, zugleich, aber wir wollen jetzt erstmal nochmal gucken, was jetzt hier für uns wichtig ist. Also, wenn wir jetzt so ein Motivbündel haben, haben wir zwei Aufgaben. Und zwar müssen wir erstens den Sachverhalt gut lesen und rausarbeiten, am besten an den Rand schreiben, was es hier für Motive gibt. Und diese dann auch im Rahmen der Habgier, wenn ihr gesagt habt, ja, Habgier ist hier nicht das einzige Motiv, es gibt auch noch weitere Motive. Und dann müsst ihr aus dem Sachverhalt klar herausarbeiten, welche Motive es eben noch gibt. Denn es ist eben im Rahmen einer Gesamtwürdigung notwendig, hier ordentlich mit dem Sachverhalt zu arbeiten und dann insbesondere zu argumentieren. Und in welche Richtung dann die Argumentation geht, werden wir uns gleich anschauen. Aber jetzt wissen wir immerhin schon mal, was ist ein Motivbündel, wie kann das im Beispiel aussehen und was ist dann unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nämlich, wie gesagt, eine Gesamtwürdigung. Und das ist für uns immer ein Jackpot, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, weil die Gesamtwürdigung heißt für uns, wir müssen einfach eine gute Sachverhaltsarbeit leisten und eine einigermaßen vertretbare Argumentation. Und das kann wirklich jeder. Da muss man nichts auswendig lernen, da kann man einfach sich mal ein bisschen was überlegen, ein bisschen kreativ sein und dann hoffentlich eine gute Argumentation abliefern, auch wenn das natürlich dann nicht immer jedem Korrektor gefällt. Aber sofern ihr alle Kriterien gut aufstellt, sagt Gesamtwürdigung, wir müssen herausarbeiten, was ist bewusstseinsdominant und kommt dann zu einem guten Ergebnis. So, jetzt zu diesem Wort bewusstseinsdominant oder beherrschendes Motiv. Das hat die Rechtsprechung mit der Zeit entwickelt und das müsst ihr euch einfach merken. Das heißt, ein Merksatz ist einfach, dass bei mehreren Motiven, also einem sogenannten Motivbündel, die Habgier das beherrschende Motiv sein muss. Das ist einfach ein Satz, den ihr euch merken müsst, den könnt ihr auch gerne hinter unsere allgemeine Definition der Habgier mit dem rücksichtslosen Streben nach Gewinn, auch zum Preis eines Menschenlebens, hatten wir in der letzten Folge gemacht, die Definition. Und dann dahinter gerne noch, bei mehreren Motiven muss die Habgier das beherrschende Motiv sein. Dann habt ihr nämlich schon, wie wir es öfter machen, in der Definition praktisch etwas, wo ihr euch dann darauf beziehen könnt in der Subsumption. Da müsst ihr nicht in der Subsumption plötzlich irgendwie einen Teil der Rechtsprechung oder einen Teil der Definition bringen. Das ist immer nicht gut, wenn ihr da was durcheinander bringt. Und da wir ja auch immer so ein bisschen rechtsvergleichend schauen oder irgendwie uns versuchen, Merkhilfen zu geben, damit solche Sachen einfach gut im Gedächtnis bleiben, bei diesem Motivbündel muss man jetzt eben immer schauen, welches Motiv ist beherrschend. Ist es das Motiv der Habgier? Dann liegt die Habgier als Mordmerkmal in meiner Klausur vor. Aber dieses beherrschende Motiv, können wir da vielleicht einen Vergleich ziehen ins öffentliche Recht oder ins Zivilrecht? Im Zivilrecht ist es natürlich so, dass zum Beispiel bei Mischverträgen man auch irgendwie guckt. Also wenn das so eine Mischung beispielsweise aus Werk- oder Kaufvertrag oder was auch immer ist, dann schaut man ja auch immer irgendwie nach dem Schwerpunkt. Also was ist jetzt der Schwerpunkt oder was ist praktisch beherrschender, kann man sich ja auch fragen. Genauso im Verwaltungsrecht oder im Polizei- und Ordnungsrecht besser gesagt. Zum Polizei- und Ordnungsrecht gibt es oft die Frage, wenn die Polizei eine Maßnahme durchgeführt hat, muss man sich in der Eröffnung des Verwaltungsrechts immer nach § 23 GVG fragen, ja, ist denn diese Maßnahme jetzt repressiver Natur oder präventiv, also vorsorgend oder strafverfolgend? Und je nachdem, wie das wirkt, entscheidet man sich, ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet oder eben nicht. Und hier guckt man eben auch, wenn man nicht eindeutig sagen kann, okay, die Maßnahme ist eindeutig repressiv oder eindeutig präventiv, guckt man eben auch nach dem Schwerpunkt. Und eigentlich nichts anderes ist das auch, indem man, wenn man ein Motivbündel hat, also eine Mischung von etwas, guckt man, was ist beherrschend. Könnte man ja genauso sagen, ja, was ist denn der Schwerpunkt der Motive oder worauf liegt der Bewusstseinsschwerpunkt? Das heißt, hier könnt ihr auch so eine allgemeine Regel merken, wenn ihr irgendwo eine Mischung habt, sei es im Vertrag, sei es bei irgendeiner Maßnahme einer Polizei, was auch immer, und ihr mit der Argumentation nicht mehr weiter wisst, also euch nicht wisst, wie ihr euch entscheiden sollt, könnt ihr im Notfall immer sagen, ja, wir gucken nach dem Schwerpunkt. Ja, das ist eigentlich ein Tipp, den man immer ganz gut nehmen kann. Und um uns das jetzt nochmal in einem praktischen Fall anzugucken, habe ich nochmal einen Fall des Motivbündels mitgebracht, anhand dessen wir jetzt wieder uns mal einen spannenden Sachverhalt anschauen können und im Anschluss auch noch die Klausurlösung uns anschauen, wie der BGH und das Landgericht sich unterschiedlich entschieden haben. So, also werde ich euch jetzt den Sachverhalt in bisschen abgespeckter Variante kurz mal vortragen. Könnt ihr ruhig in Ruhe zuhören, ist eigentlich ganz spannend. So, also das Landgericht, beziehungsweise der Fall ist dann beim BGH gelandet, das Landgericht hat aber vorher im Wesentlichen festgestellt. Die Ehe des Angeklagten war 2001 in eine entscheidende Krise geraten. Die Eheleute wollten sich trennen. Die damals 7-jährige Tochter N lebte bei der Ehefrau, dem späteren Tatopfer. Nach Ablauf des Trennungsjahres beantragte die Ehefrau die Scheidung. Danach kam es zum Streit über ihren Anspruch auf Zugewinnausgleich. Der Angeklagte erteilte unzutreffende Auskünfte und verschwieg erhebliches Vermögen, weil er seine Ehefrau hieran nicht beteiligen wollte. Zudem reduzierte er seine Unterhaltszahlungen. Die vom Familiengericht beauftragte Sachverständige kam in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass es dem Kindeswohl eher entspreche, wenn die Tochter bei der Mutter bleibe. So, also der Angeklagte erhielt daher ein Umgangsrecht, während das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei der Ehefrau blieb. Also genau das Gegenteil von dem, was er wollte. Der Angeklagte war hiermit natürlich unzufrieden. Er wollte daher mit der Scheidung verbundenen für ihn nachteiligen Folgen dadurch vermeiden, dass er seine Ehefrau töten ließ. Er sprach deshalb im März 2002 den Verlobten seiner Nichte, den Mitangeklagten Z, sinngemäß darauf an, ob er jemanden wisse, der sich mit dem Mord auskenne. Er wollte Z veranlassen, eine zur Tatausführung geeignete Person zu suchen. Erklärend fügte er hinzu, er wolle nicht, dass man ihm seine jüngste Tochter N wegnehme. Z kannte zwar niemanden, der ihm für die Tat geeignet erschien, er wollte aber die Gelegenheit nutzen, sich in der Familie seiner Verlobten Anerkennung zu erwerben und sich daher umhören. Der Angeklagte übergab Z im April 2002 500 Euro als Anschubfinanzierung und machte deutlich, dass er keine Rückzahlung erwarte, wenn die Suche erfolgreich sei. Eine Frist für die Tatbegehung setzte der Angeklagte nicht. Er machte auch keine Vorgaben, wie die Tat auszuführen sei. Klingt irgendwie so, als würde er so einen Vertrag abschließen, habe ich mir gedacht. So Anschubfinanzierung und dann bestimmte Vorgaben, wie etwas auszuführen sei. Also das haben die relativ umfassend privatrechtlich so vereinbart. Später drängte er Z, die Tat müsse bis zum 20.06.2002 begangen sein, weil sie nach der Scheidung keinen Sinn mehr mache. In der Folge fragte der Angeklagte wiederholt nach, ob Z schon zum Erfolg gekommen sei. Aber Z hat, das kürze ich jetzt ein bisschen ab, hat bis jetzt niemanden gefunden. Dann geht er aber auf den 21-jährigen B zu, mit dem er eng befreundet war, ob er jemanden kenne, der sich nebenbei etwas Geld verdienen wolle. B verneinte, war aber selbst an einem Nebenverdienst interessiert. Der Z, jetzt kürze ich auch wieder ein bisschen ab, der Z war jetzt aber nicht begeistert von dem B, weil der B eine Störung der Feinmotorik hatte. Und deswegen hielt er ihn für nicht tatgeeignet, also hat ihm nicht zugetraut, dass er die Ehefrau da auch töten kann. So, jetzt hat aber trotzdem der Z dem B gesagt, ja, komm, mach's trotzdem, ich finde hier niemanden. Und der B hat dann einige Motive gehabt und hierzu komme ich jetzt. B ging auf Zs Vorschlag ein und wollte sich das Geld verdienen. Wesentlicher Beweggrund für seine Tatbereitschaft war aber, Z zur Hilfe zu kommen und so sein Ansehen bei Z zu stärken. Der Angeklagte wollte die Tat beschleunigen, deshalb ließ er Z zu einem Treffen in seine Wohnung in der Nähe von Kassel kommen, befragte ihn, ob er endlich erfolgreich gewesen sei. So, dann wurde über den Preis verhandelt und der Z hat gesagt, ja, du musst schon zwischen 10.000 und 15.000 Euro investieren. Der Angeklagte wollte das aber nicht, der Angeklagte wollte nur 1.000 bis 1.500 Euro bezahlen. Also ein ziemlicher Geizhals, der Angeklagte. Ja, genau, so. Und jetzt haben wir also gesehen, es gibt hier mehrere Motive. Die Motive waren zum einen, dass der, also es geht jetzt um den B, dass der B einerseits natürlich irgendwie auch das Geld verdienen wollte, aber er wollte sich insbesondere auch in die Familie einbringen, beziehungsweise den Z beeindrucken. Werbung. Und auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar wieder ein Buch vom Nomos Verlag, und zwar das Buch Strafrecht besonderer Teil 1 von Kindhäuser Schramm. Das haben wir jetzt wirklich schon oft empfohlen, kann man aber immer nur wieder wiederholen. Und zwar könnt ihr hier nochmal die Folgen zum Mord nacharbeiten. Ne? Also wenn euch das jetzt noch nicht gereicht hat, was wir jetzt besprochen haben, beziehungsweise wenn ihr es einfach nochmal nacharbeiten wollt, ich habe unter anderem, oder wir haben unter anderem das Buch Strafrecht besonderer Teil 1 vom Nomos Verlag als Vorbereitungstool benutzt. Also könnt ihr auch als E-Book haben, ist nicht so teuer, ist aber sehr umfassend, also 530 Seiten in etwa und behandelt alle Probleme im Rahmen von Mord, Totschlag, Körperverletzung und auch Urkundendelikte, falls sich irgendjemand quälen möchte, gerne auch die Urkundendelikte dort nacharbeiten. Werbung Ende. Und jetzt hat eben das Landgericht entschieden, ja, wir sehen Habgier nicht gegeben bei dem B, denn er wollte ja eigentlich nicht unbedingt das Geld haben, sondern er wollte sich insbesondere in die Familie integrieren. Beziehungsweise den Z einfach beeindrucken, damit er irgendwie mit ihm besser befreundet ist oder so. Jetzt hat der BGH gesagt, ja, stimmt, aber nicht so ganz. Also die Argumentation war nicht anhand des Sachverhalts nicht nachvollziehbar, denn er wollte auch auf jeden Fall das Geld haben, weil er auch in finanziellen Schwierigkeiten war und unmittelbar danach auch mit dem Geld Drogenschulden abbezahlt hat. Das heißt, der BGH hat gesagt, ja, das sehen wir nicht so. Wir sehen auf jeden Fall, dass Habgier hier ein bewusstseinsdominantes Motiv war und deswegen halten wir das schon für rechtsfehlerhaft. Und dann haben sie gesagt, und das ist jetzt für uns vielleicht auch noch ganz wichtig, dass wir das mitnehmen, noch zum Abschluss der Folge. Und zwar haben sie dann gesagt, ja, und auch wenn Habgier nicht gegeben sein sollte, ist es noch wichtig, dass man auf die sonstigen niedrigen Beweggründe eingeht. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir diese Geldgier, Auftragsmord, wenn wir das in der Habgier ablehnen, müssen wir es trotzdem noch bei den sonstigen niedrigen Beweggründen anprüfen. Und hier hat der BGH eben gesagt, ja, das kann ein sonstiger niedriger Beweggrund sein, weil jemand eine Auftragstötung durchführt. Und eine Auftragstötung an sich erfüllt schon den Tatbestand des sonstigen niedrigen Beweggrundes. Und das ist dann auch der Tipp, den ich euch noch mitgeben kann am Ende. Guckt also immer, wenn Habgier ja aus irgendeinem Grund ablehnt, dass ihr dann auf jeden Fall noch zu einem sonstigen niedrigen Beweggrund geht. Und damit Bis nächste Woche. Tschüss. Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.